Frühstück, Mittagessen, Abendessen und dazwischen hier ein kleiner Snack, dort ein Kaffee mit Milch oder vielleicht noch schnell was Süßes von der Tanke. Viele von uns essen ja eigentlich fast den ganzen Tag, wenn man mal ehrlich ist. Aber braucht unser Körper tatsächlich 3 bis 5 oder mehr Mahlzeiten oder essen wir häufig einfach, so wie ich manchmal, weil wir es einfach gewohnt sind, Alex?
Ja, Thorsten, super spannende Frage, weil ich glaube, ganz viele da draußen überlegen, soll ich jetzt lieber viele kleine Mahlzeiten, lieber 3 große, was ist denn besser, wenn ich zwischendurch eine Pause mache? Oder lieber häufiger essen, ist es besser für den Blutzuckerspiegel oder nehme ich dann vielleicht sogar ab oder nehme ich dann zu, wenn ich so viel? Also ihr merkt schon da draußen, es gibt super viele unterschiedliche Varianten von Gedanken, die man vielleicht mit diesem Thema verbindet. Und deshalb finde ich es ganz spannend, wenn wir da jetzt mal drüber reden und da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, dass ihr ein bisschen entspannter da draußen essen könnt.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gesund gefragt mit einem wirklich spannenden Thema, das, glaube ich, für viele von uns, die zwischendurch mal gerne snacken, sehr, sehr aufschlussreich sein wird. Alex, wir essen ja heute tatsächlich viel häufiger als die Menschen früher. Also wenn ich mich mal mit meinen Eltern oder mit meinen Großeltern so unterhalten habe, da gab es halt früher vielleicht eine Pommesbude im Ort zum Beispiel und das war die Sensation. Heute kriegen wir an jeder Ecke was zum Futtern. Also das ist schon ein krasser Unterschied, oder?
Ja. Definitiv, denn insgesamt spricht vieles dafür, dass wir heutzutage viel häufiger essen als unsere früheren Generationen. Du hast es ja schon gerade erwähnt, wenige vielleicht kann sich da draußen vorstellen, wie noch die Großeltern, Urgroßeltern vielleicht, die auch auf dem Feld noch gearbeitet haben, viel körperliche Arbeit gehabt haben, sich gesagt haben, ach jetzt zwischendurch, hier so ein Schokoriegel mal oder da ein Stück Kuchen. Das gab's halt einfach nicht wirklich, sondern es waren Frühstück, Mittagessen, Abendessen, das waren diese festen Eckpunkte des Tages. Und dazwischen wurde entweder halt wenig oder gar nichts gegessen. Und heutzutage sieht es halt einfach ganz anders aus. Und man hat das Ganze auch schon wissenschaftlich untersucht über verschiedene Varianten. Und eine ganz spannende Studie, die ich dazu gefunden habe, war ganz einfach strukturiert. Man hat den Leuten auf ihr Smartphone eine Handy-App geladen und hat gesagt, okay, jedes Mal, wenn du was isst, drück da mal drauf. Ist fast egal, was du isst und auch wie viel. Einfach nur das Ganze markieren. Und man hat gesehen, dass etwas mehr als 50% der Menschen ihre Kalorienaufnahme in einem Zeitraum hatten von 15 Stunden oder mehr. Das heißt, die haben fast wirklich den ganzen Tag gegessen, Thorsten, wie du es gerade eben schon mal erwähnt hast. Und es gab nahezu gar keine Essenspausen mehr. Also es war ganz spannend. Über 50% lag bei 15, 16 Stunden, also quasi vom Aufstehen bis zum Abendessen haben sie gegessen.
Also ich glaube, das liegt auch definitiv dran, dass wir einfach dieses Mega-Angebot haben, dass es da die Pommesbude oder Dönerbude gibt, an der Tanke gibt's was zu futtern. Die Frage ist aber, wenn wir über die Anzahl der Mahlzeiten pro Tag reden, braucht unser Körper denn wirklich 3 bis 5 Mahlzeiten oder wie sollte man sich da am besten mal so einstellen oder wieder auf die klassischen 3, wie es eben die Generation früher gemacht haben?
Also, kurze Antwort, nein. Unser Körper braucht nicht zwingend 3, 4, 5 oder mehr Mahlzeiten pro Tag. Es gibt wirklich keine einzige biologische Regel, die irgendwie vorschreibt, wie oft wir essen müssten. Und viel wichtiger als die Anzahl der Mahlzeiten sind ja eigentlich ganz andere Faktoren. Nämlich erstmal die allgemeine Kalorienzufuhr, also wie viel Energie gebe ich meinem Körper? Wie hoch ist die Nährstoffqualität? Also wie viele Nährstoffe nehme ich pro Mahlzeit in meinen Körper auf? Dann natürlich auch die Eiweißzufuhr und ob diese Struktur, die du hast, überhaupt zu deinem Tag passt. Denn unser Stoffwechsel ist ja an sich erstaunlich flexibel und der Mensch ist evolutionär nicht darauf ausgelegt, unbedingt alle 3 Stunden was zu essen zu kriegen. Denn über Jahrtausende hinweg gab es ja Phasen, in denen Menschen reichlich Nahrung hatten oder vielleicht auch relativ geringe Nahrung zur Verfügung hatten. Und unser Körper verfügt schon über viele Mechanismen, um Energie auch zu speichern oder halt auch bei Bedarf wieder bereitzustellen.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, so eine allgemeingültige Empfehlung gibt es eigentlich auch gar nicht. Das ist ja schon mal sehr aufschlussreich. Aber die Frage ist ja, und ich bin ja als Reporter immer ein großer Freund von Selbsttests oder Versuchen gewesen. Wir beide haben ja ganz viele zusammen schon unternommen, da auch fürs Fernsehen. Woran merke ich denn, ob ich wirklich Hunger habe oder einfach nur Appetit? Also ich stelle die Frage jetzt mal im Sinne unserer Hörer, denn ich selber, ich weiß es ja, ich habe es ja ausprobiert.
Ja, es ist wirklich eine der spannendsten Fragen überhaupt, denn viele Menschen haben im Alltag verlernt, zwischen Hunger und Appetit zu unterscheiden. Thorsten, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest das mal jemand zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Hunger und Appetit, was würdest du so an dir selber festmachen? Wie würdest du das einordnen?
Also den Hunger würde ich mal so einordnen, wenn wirklich der Magen grummelt. Ne? Wenn sich da unten im Bauchbereich was tut und ich wirklich so merke, boah, jetzt habe ich so ein bisschen Knast, es wird jetzt Zeit, dass ich mein Mittagessen kriege. Appetit würde ich jetzt mal sagen, wenn ich gerade meine Tankrechnung bestelle und so links auf das Regal mit den Schokoriegeln schiele, dann habe ich dann meistens so ein Riegel mitgekauft. Das würde ich mal als Appetit auf etwas, also so die Lust auf etwas bezeichnen.
Ja, ist eigentlich schon wirklich sehr gut differenziert. Man kann wirklich banal erstmal sagen, Hunger entsteht im Bauch, Appetit entsteht im Kopf. Also Hunger ist wirklich ein biologisches Signal des Körpers. Und das entsteht natürlich, wenn unser Organismus Energie benötigt. Heißt, typische Anzeichen hast du gerade schon mit reingebracht. Der leere Magen, vielleicht auch das Magenknurren, was entsteht. Dann auch schon so ein Moment von, ich will jetzt niemand zu nahe treten. Gewisse Personengruppen entwickeln eine gewisse Gereiztheit, wenn sie nicht regelmäßig was zu essen bekommen. Vielleicht auch nachlassende Konzentration, so ein bisschen Müdigkeit. Also das sind klassische Anzeichen für den Hunger. Und dann kommt natürlich der Appetit. Und das ist der Moment, wenn das Ganze im Kopf entsteht. Also wenn du in der Tanke mal zur Seite schaust oder durch Gerüche, durch Bilder, auch oft durch Gewohnheiten, durch Emotionen, durch bestimmte Situationen, die das Ganze in dir auslösen. Bedeutet, ob das jetzt nun der Kuchen ist, weil du an der Bäckerei vorbeiläufst und du riechst den, denkst dir so, oh, darauf habe ich jetzt unbedingt Lust, oder setzt dich abends aufs Sofa und greifst automatisch zur Chipstüte oder ähnliches. Und das, was für viele, glaube ich, schwer ist zu unterscheiden, weil wir ganz oft erlernte Muster haben. Heißt, wenn du jeden Nachmittag um 15 Uhr dein Stückchen Schokolade isst oder das Stück Kuchen, kann dein Gehirn schon bereits vor dieser Uhrzeit eine gewisse Erwartung entwickeln. Und das ist ganz spannend, denn unser Körper hat ja ganz viele unterschiedliche Hormone, mit denen er arbeitet. Also wir haben schon mal über Ghrelin gesprochen als Hungerhormon, Leptin als Sättigungshormon und wir haben halt auch viele andere Sättigungssignale, also GLP-1, YY, CCK, das braucht jetzt keinem was sagen. Aber interessant ist halt, dass unser Hunger nicht nur vom Energiebedarf abhängt. Und Studien zeigen auch, dass dieses Ghrelin, also unser Hungerhormon, oft zu Zeiten ansteigt, zu denen sich Menschen einfach daran gewöhnt haben, etwas zu essen. Und ich finde, das ist ein ganz spannender Aspekt.
Definitiv. Besonders gut zu beobachten bei Teenagern. Das ist wie eine innere Uhr. Und dann kommt auch die von dir angesprochene Laune dazu. Also wenn es dann mal ein paar Minütchen später wird, dann kann die Stimmung schnell umschlagen. Und ich glaube, da kann ich als Vater das aus guter Erfahrung berichten. Und ich bin mir sicher, dass die Mamas und Papas, die gerade diesen Podcast hören, das 1:1 unterschreiben werden. Was ich ja ganz spannend finde, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich viele Selbsttests gemacht habe, so als Reporter schon und vieles ausprobiert habe, weil ich da einfach total neugierig bin. Gibt es denn so einen kleinen Selbsttest für unsere Hörer, wo man das selbst mal vielleicht so, ja, so ein bisschen für sich selbst individuell herausfinden kann, wann es wirklich der Hunger ist und wann Appetit?
Ja, ich würde mir zwei Fragen stellen. Und die erste ist eigentlich erstmal die leichteste. Würde ich jetzt alles essen? Würde ich jetzt eine einfache, vollwertige Mahlzeit essen? Also, wenn ich jetzt um die Ecke komme mit, Thorsten, hier ist der Joghurt, hier sind ein paar Kartoffeln, hier sind die Haferflocken oder das belegte Vollkornbrot, hier ist Gemüse mit ein bisschen Eiweiß, was auch immer. Wenn deine Antwort lautet, ja, ich würde jetzt fast alles essen, Hauptsache ich krieg jetzt was, dann ist das wirklich der klassische, echte Hunger. Und dann kannst du dir natürlich auch die Antwort vorstellen, nee, ich will Schokolade. Nein, ich will jetzt Chips, Alex. Oder gib mir jetzt unbedingt was anderes Süßes. Dann solltest du dir die Frage stellen, ich glaube, das könnte Appetit sein. Also muss es etwas Spezielles sein, ist es meistens Appetit. Sagst du, gib mir bitte irgendwas, ich sterbe gleich, dann ist es wirklich meistens der Hunger. Und eine zweite Sache, die du immer überlegen könntest, kann ich noch warten? Und das ist ein ganz spannender Aspekt, denn wenn man sich das mal wirklich fragt, weil bei richtigem Hunger, Thorsten, weißt du, wie es ist, ich nehme alles, ich will jetzt unbedingt etwas essen. Bei Appetit ist es so, ja, okay, ich will das jetzt unbedingt gerne haben, aber ich sterbe jetzt ja nicht vor Hunger. Also ich könnte jetzt auch natürlich theoretisch warten. Und wenn man sich diese beiden Fragen ernsthaft beantwortet, hat man meistens schon eine ganz gute Antwort.
Was ich auch ganz witzig finde, also kennen vielleicht auch viele Hörer, wenn ich an einen bestimmten Ort komme, dann verbinde ich den auch mit Essen. Also ganz banales Beispiel. Ich war vor 3 Wochen am Bayerischen Schliersee. Ich liebe diese Region und ich habe da auch ein Restaurant, wo ich sehr, sehr gerne bei gutem Wetter hingehe. Und wenn ich da draußen auf der Terrasse sitze mit dem Blick auf den See, dann will ich immer mein Wiener Schnitzel haben. Ist wahrscheinlich auch kein Hunger, sondern Appetit, weil dieser optische Reiz da ist, aber das hängt ja offensichtlich zusammen.
Ja, denn ein großer Teil von unserem Hungergefühl ist wirklich erlernt. Und viele Menschen erleben das ja, dass sie jeden Tag zur gleichen Uhrzeit Hunger bekommen. Und selbst dann, und das ist ganz spannend, das hat man auch schon durch Studien ausgetestet, egal ob sie am Vortag mehr oder weniger gegessen haben, und das zeigt ja schon, wie krass wir konditioniert sind. Und unser Körper liebt natürlich auch erstmal grundlegend Routinen. Also wenn wir über Wochen oder Jahre hinweg immer um 7 Uhr frühstücken, um 12 Uhr Mittagessen, um 18 Uhr Abendessen, lernt unser Organismus diese Zeiten kennen und bereitet sich oft darauf vor. Und es gibt ja diesen zirkadianen Rhythmus, über den haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Viele verbinden das erstmal mit diesem klassischen Schlaf-Wach-Rhythmus. Also, ne, wie wird mein Körper gesteuert, wann werde ich wach, wann muss ich schlafen gehen? Aber der guckt ja auch sich ganz viele andere Prozesse im Körper an und zum Beispiel auch unsere Verdauung. Und es ist ganz spannend, wie dieses Hormon Ghrelin, das wir ja gerade eben schon mal so mit reingebracht haben, zeigen, wie extrem unser Körper das zu klassischen gewohnten Mahlzeiten ansteigen lässt. Egal, ob ich nun riesen Hunger habe oder weniger Hunger habe, wenn ich immer darauf konditioniert bin, um 12 Uhr gibt's Futter, sagt dein Körper auch dir irgendwann von alleine, so, ich habe jetzt gefälligst Hunger, und das finde ich ganz spannend.
Mhm. Kurze Nachfrage, kann man sich das abtrainieren oder gibt's da nur schlechte Laune?
Super spannend, Thorsten, denn man hat nämlich sich genau angeschaut, wie werden diese Hungersignale im Körper verarbeitet und habe ich darauf wirklich einen Einfluss? Wie du gerade eben gesagt hast, muss ich jetzt durch das Tal der Tränen, geht das überhaupt, mir das abzutrainieren? Und die Antwort ist ja. Mhm. Denn Menschen, die ihre Mahlzeiten regelmäßig zu festen Zeiten einnehmen, entwickeln halt oft diese vorhersehbaren Hungerphasen.
Ja.
Spannend ist aber dabei, dass sich diese Muster wirklich verändern lassen. Und man hat das nämlich in Studien ausprobiert. Das heißt, Leute haben regelmäßig, meinetwegen jetzt um 15 Uhr, einen Snack bekommen. Und da hat man geschaut, am nächsten Tag, kurz vor 15 Uhr, sind deren Hungerhormone eingeschossen und die haben dann gesagt, ich erwarte jetzt meinen Snack gefälligst am Nachmittag. Wenn man das denen dann angefangen hat wegzunehmen, haben die in den nächsten Tagen immer noch knapp um 15 Uhr ihre Hungerhormone, aber dermaßen freigeballert und die haben gesagt, ich möchte jetzt unbedingt was zu essen. Aber das hat abgenommen mit der Zeit. Wenn die konsequent auf ihren 15 Uhr Snack verzichtet haben, hat der Körper damit aufgehört, kurz vor 15 Uhr Hungerhormone zu produzieren. Und das finde ich ganz spannend, wenn man das mal ein, zwei Wochen gemacht hat, dass der Körper von sich aus darauf verzichtet, weil er nicht mehr konditioniert ist.
Mhm. So viel zum Thema Abtrainieren, okay. Jetzt schauen wir nochmal auf das große Thema Snacken. Also ich bin ja auch, also ich würde sagen, ich habe mich in den letzten Jahren schon deutlich verbessert, aber so vor 3, 4, 5 Jahren war ich auch jemand, der wirklich permanent zwischendurch irgendwas gesnackt hat. Ob das nur der Schokoriegel war oder der Latte Macchiato, was auch immer. Ich glaube, wir müssen da nochmal so ein bisschen ins Detail gehen. Was passiert denn genau im Körper, Alex, wenn wir zwischen Frühstück, Mittagessen und Abendessen ständig snacken? Ob das nun der Schokoriegel ist, vielleicht was Herzhaftes wie ein paar Chips oder was auch immer.
Ja, also zunächst einmal ist ja der Kontext ganz entscheidend. Das heißt, snacken ist ja nicht per se automatisch schlecht. Entscheidend ist ja wirklich die Häufigkeit, die Menge und der Kontext. Das heißt, wenn wir jetzt gerade zwischen den Mahlzeiten regelmäßig etwas essen, man sagt dafür wirklich, es gibt so einen Ausdruck, jetzt ins Deutsche übersetzt heißt das quasi, befinden wir uns den ganzen Tag hinweg in so einem gefütterten Zustand. Das ist wirklich ein Begriff, den man kennt aus der Ernährungswissenschaft. Das, was dabei entscheidend ist, was passiert dabei bei uns? Nach jeder Kalorienaufnahme reagiert der Körper natürlich erstmal auf die zugeführte Energie. Bedeutet, Verdauungsenzyme werden ausgeschüttet, die Nährstoffe müssen aufgenommen werden, die Sättigungs- und Hungerhormone werden beeinflusst. Aber wenn ich regelmäßig snacke und ich unterbreche diese Pausen zwischen den Mahlzeiten immer wieder, erlebt ja der Körper diesen Kreislauf aus Essen, kurzfristige Sättigung, erneuter Appetit, wieder erneutes Essen. Und man hat halt durch Studien herausgefunden, das hat man ausprobiert mit Menschen, leider wurden da viele arme kleine Menschen sehr geärgert, die durften nämlich ganz normal essen. Und da hat man zu denen gesagt, Gruppe A darf snacken und Gruppe B darf nicht snacken. Und man hat halt rausgefunden, dass die Gruppe A, die regelmäßig snacken durfte, automatisch mehr Kalorien gegessen hat. Obwohl man zu denen gesagt hat, wenn du jetzt snackst, probier mal bei den Hauptmahlzeiten, also klassisch Frühstück, Mittagessen, Abendessen, dann ein bisschen weniger zu essen. Also probier mal selber dich zu regulieren und die Kalorien einzusparen, die du beim Snacken gegessen hast. Und ganz ehrlich, hat niemand auf die Reihe gekriegt. Alle haben probiert, etwas wegzulassen. Im Schnitt haben die aber alle mit dem Snacken mehr gegessen, weil sie es einfach extrem unterschätzt haben, wie viel Kalorien ihre Snacks hatten. Heißt, im Schnitt haben die alle total abgelost im Vergleich zu der Gruppe, die einfach nur 3 Mahlzeiten hatte.
Ich habe es ja gerade schon im Vorfeld unserer Aufnahme erzählt. Ich hatte heute einen langen Bürotag. Ich habe viel Schnittarbeit geleistet. Und so eine Stunde nach dem Frühstück heute Morgen, hatte ich irgendwie totale Lust auf einen Milchkaffee. Es ist auch nicht nur bei einem geblieben bis zum Mittagessen. Es waren 2. Zählt denn das Ding auch schon als Snack?
Hattest du denn auch noch Zucker da drin oder wie war das so bei dir?
Okay. Nein. Also Kaffee trinke ich nur ohne Zucker. Es war die aufgeschäumte Milch.
Also natürlich, wenn ich jetzt gemein bin, ne, und ich lasse jetzt mal hier den typischen Ernährungsberater-Slang raus und hole jetzt den Taschenrechner. Also würdest du mir überlegen, du würdest jetzt deinen klassischen Milchkaffee trinken, Thorsten, und ich bin jetzt mal gemein, ich schmeiße jetzt auch noch einen Löffel Zucker damit rein, dann kann der schon mal so 50 Kalorien haben. Jetzt denkt man natürlich, das ist nicht viel. Aber jetzt nehmen wir mal an, das sind die beiden Mädels oder Jungs aus dem Büro, die sich gut verstehen und trinken jeden Nachmittag um 15 Uhr gemeinsam einen Milchkaffee, weil sie sagen, so, das ist ihr Ritual als kleine Nachmittagspause. Wenn du jetzt sagst, okay, du machst das jetzt jeden Tag, auch zu Hause, egal, 360 Tage im Jahr, 50 Kalorien, kann man im Kopf grob überschlagen, sind das ca. 18.000 Kalorien. Teilst du das jetzt durch die Menge, was das an Fett bedeutet, hättest du ungefähr im Jahr 2,5 Kilo Gewicht zugenommen, weil du jeden Tag um 15 Uhr einen Milchkaffee gesoffen hast. Ich weiß, du hast das Ding jetzt gemeint oder fies, aber es geht ja um die Summe. Und wenn wir das mal realistisch betrachten, kann auch der eine Milchkaffee jeden Tag, den ich zu viel trinke, am Ende des Jahres dafür sorgen, dass ich vielleicht 2 Kilo mehr auf der Waage habe. Deshalb erstmal böse gesagt, ja, alles zählt. Will ich euch deshalb alles wegnehmen? Nein. Aber ich glaube, dass das entscheidend ist und das ist einer der größten Denkfehler. Snacken ist nicht per se schlecht, sondern ich muss mir die Frage stellen, brauche ich diesen Snack überhaupt? Wenn ich aber dann nur aus Langeweile, Gewohnheit oder einfach nur wegen Verfügbarkeit Lebensmittel oder Kalorien meinem Körper zuführe, brauche ich mich halt nicht wundern, wenn ich meine klassische Energieaufnahme einfach überschreite.
Wer unserem Podcast hier aufmerksam lauscht, der hat ja gerade auch beim Thema Snacken bestimmt sich hinter die Ohren geschrieben, dass das natürlich auch nicht gerade super für unseren Blutzucker ist. Der schwankt da nämlich ganz schön anständig. Und da müssen wir auf das Thema Insulin einmal zu sprechen kommen. Denn bei diesem ständigen Zwischendurchessen passiert ja da eine Menge. Und das ist für verschiedene Personengruppen recht bedenklich.
Ja, Insulin spielt eine wirklich mit die wichtigste Rolle, wenn wir ja über häufiges Snacken oder generell Essen sprechen. Aber es ist, glaube ich, auch wirklich eines der am meisten missverstandensten Hormone in unserer Ernährungswelt. Denn zuerst einmal, und das ist mir ganz wichtig, Insulin ist erstmal per se kein böses Hormon, sondern im Gegenteil. Ohne Insulin könnten wir ja gar nicht überleben. Und seine Hauptaufgabe besteht ja darin, Nährstoffe aus dem Blut in die Körperzelle zu schleusen. Das heißt, nach einer Mahlzeit steigt er an, Bauchspeicheldrüse, insulinfreie Fahrt und die Zellen können dann einfach diese Energie nutzen oder als speichern. Was passiert jetzt dabei, wenn wir ständig essen? Das ist ja die wichtige Frage. Jedes Mal, wenn wir Kalorien aufnehmen, natürlich wissen wir beide selber, Thorsten, hauptsächlich bei Kohlenhydraten, wird natürlich vermehrt Insulin ausgeschüttet. Und wer über den Tag verteilt snackt und einfach dafür sorgt, dass ganz viele Insulinanstiege stattfinden, der hat natürlich das Problem, dass er langfristig vielleicht, ja, es schwerer hat, auf Snacken zu verzichten. Weil wenn ich meinen Körper auf so eine Art von Insulin-Achterbahn schicke, heißt es ja nicht automatisch, dass ich mehr oder weniger Kalorien meinem Körper zuführe, sondern vielleicht einfach nur, dass ich durch nicht gute Auswahl von Lebensmitteln, um es mal so zu sagen, die Achterbahn selber verursache, anstatt die gleichbleibende Geschwindigkeit und dadurch mir selber dann das Leben schwer mache. Das heißt aber erstmal nicht, dass ich dick oder dünn bin dadurch.
Mhm. Was mich mal interessieren würde, wird Insulin in Ernährungsdebatten manchmal zu Unrecht verteufelt, deiner Meinung nach?
Ja, muss man wirklich sagen, weil viele es erstmal per se als schlecht empfinden. Denn ganz oft wird einfach gesagt, Insulin macht dick. So ein Satz, den man einfach ganz oft hört. Aber eigentlich ist Insulin ja dafür da, Energie zu speichern, um es erstmal per se zu sagen. Das heißt, Insulin kann aber ja auch nur die Energie speichern, die überhaupt vorhanden ist. Also wenn jemand langfristig nicht mehr Kalorien aufnimmt, als er verbraucht, wird er nicht allein durch seinen Insulinspiegel Körperfett irgendwie auf- oder abbauen. Ne? Deshalb müsste man eigentlich sagen, Insulin ist mehr so eine Form von Vermittler, aber nicht die Ursache von Übergewicht. Und das hat man nämlich auch wirklich ausprobiert durch mehrere Studien. Das finde ich total spannend. Wenn du nämlich Menschen eine gewisse Menge an Kalorien vorschreibst und du sagst, bitte achtet auf eine ausreichende Proteinzufuhr und wir gucken jetzt nur uns Kohlenhydrate und Fette an, dann müsste man jetzt ja theoretisch sagen, Thorsten, wenn die eine Gruppe ganz viele Kohlenhydrate bekommt und die andere Gruppe bekommt ganz viel Fett und dementsprechend unterschiedlich wenig Kohlenhydrate bzw. viel Fett, dann müsste ja die Gruppe mit den hohen Kohlenhydratzahlen automatisch dick werden. Das heißt, dann würden die ja automatisch mehr Insulin freisetzen und werden dadurch automatisch dick. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, wenn man eine gleichbleibende Proteinmenge hat und die eine Gruppe bekommt mehr oder weniger Kohlenhydrate bzw. Fette bei gleicher Kalorienmenge, gab es keinen Unterschied im Körpergewicht. Deshalb ist erstmal per se Insulin nicht hauptsächlich dafür verantwortlich, ob ich dick oder dünn bin. Es kann mir nur den Tag schwerer oder leichter machen, wenn ich ihn halt auf eine Insulin-Achterbahnfahrt schicke.
Ich glaube, was ganz viele Menschen unterschätzen, sind die Pausen zwischen den Mahlzeiten. Auch wenn es vielleicht hin und wieder schwerfällt, wirklich mal die Finger von der Süßigkeiten-Schublade zu lassen oder von der Kaffeemaschine. Aber gerade so diese Essenspausen, die stoßen ja was im Körper an, das unfassbar wertvoll ist. Aber ich glaube, was viele Menschen einfach gar nicht wissen.
Thema Autophagie. Thorsten, kannst du dich noch an diesen tollen Begriff erinnern?
Ich finde das super und das müssen wir vielleicht mal gerade erklären. Ich versuche das mal anschaulich zu erklären. Wir haben mal vor vielen Jahren, der Alex und ich, eine Fernsehreportage genau zu diesen Essenspausen gedreht. Und Alex hat mir das wirklich sehr anschaulich deutlich gemacht. Er hat dann so eine Schublade in der Küche aufgezogen und hat dann aus einer Schublade quasi die ersten Sachen mal so rausgenommen, auf den Tisch gelegt und dann lagen aber noch ganz viele Sachen hinten in der Schublade. Und meint er dann, wenn du ständig isst und immer was Neues dazukommt und dann hast du ja vorne immer wieder in die Schublade Sachen reingepackt, dann lagert sich hinten in der Schublade unheimlich viel Müll ab. Und das übertragen auf den Körper, habe ich das dann sehr gut verinnerlicht. Ich hoffe, ich habe das jetzt anschaulich genug erklärt.
Oh, Thorsten, perfekt. Bald kannst du selber die Frage stellen und sie selber beantworten und brauchst mich gar nicht mehr.
Nee, macht doch keinen Spaß. Aber das Schöne ist ja, ich habe viel gelernt dadurch. Und das ist ja das, wo ich auch immer sage, Mensch, das ist das Coole in diesem Podcast. Wir können natürlich viel von diesen Erfahrungen, auch ganz authentisch, die ich ja selber machen musste, weitergeben.
Und das ist ein perfektes Beispiel, nämlich die Schublade oder was man sich auch immer da so vorstellen will für den Beitrag im Fernsehen, war es halt super, weil man sich halt einfach nochmal so ein bisschen visualisiert bekommt. Aber das ist halt der entscheidendste Aspekt, weil bisher haben wir ja nur darüber gesprochen, was macht das mit Kalorien, was macht das vielleicht mit meinem Gewicht. Aber jetzt kommen wir zu dem entscheidendsten Aspekt erstmal, der mir am wichtigsten ist. Was ist mit eurer Gesundheit? Und deshalb ist diese Autophagie, also nennen wir es mal die Selbstreinigung des Körpers, einer der wichtigsten Aspekte. Denn wenn unsere Zellen immer wieder neue Sachen nachgeschoben bekommen, ja klar, da muss ich ja nie an meine Vorräte ran. Ist genauso wie beim Einkaufen. Wenn du immer einkaufst und du stellst es immer vorne in den Vorratsschrank, ja was ist denn dann hinten? Hinten steht die vergammelte Dose von 1995, die auf euch wartet und sagt, ich wäre auch gerne mal verbraucht worden. Und das ist quasi so eine Art Zellschrott. Und das fängt der Körper an, automatisch sauber zu machen, wenn ich gewisse Essenspausen habe. Und das habe ich halt wirklich nur dann. Und es geht jetzt, wie gesagt, nicht mehr darum, ob ich jetzt genügend Kalorien in meinem Körper zuführe oder wie es jetzt darum geht, was erstmal mein gefühlter Wert ist, was mein Insulinspiegel angeht. Nein, es geht erstmal nur darum, wie gut kann ich eine Zellreinigung in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Und das weiß man halt, wenn ich längere Essenspausen habe, kann ich meinen Körper dazu bringen, seinen Selbstreinigungsprozess anzuregen. Was aber ganz wichtig ist, das entsteht immer. Also in dem Moment, wo du aufhörst zu essen, beginnt quasi Autophagie. Ist nur eine Frage, wann setzt das mehr oder weniger ein?
Jetzt könnte ich natürlich sagen, boah, es ist jetzt 9 Uhr, ich habe gerade gut gefrühstückt, jetzt warte ich mal bis 10 und dann futter ich weiter. Das bringt natürlich jetzt nicht so viel. Also wie viele Stunden sollten denn ja für den Anfang so dazwischen liegen? Was ist da sinnvoll?
Ich glaube, dass was wichtig ist zu verstehen, weil viele Menschen auch sagen, ja, Autophagie, dafür musst du mindestens 15, 16 Stunden Pause machen am Tag. Du darfst nur in einem 8-Stunden-Zeitfenster essen, sonst machst du alles falsch. Also das ist zum Glück nicht so. Autophagie, die Reinigung beginnt in Anführungsstrichen in dem Moment, wo du die Schublade zumachst und der Körper muss damit haushalten, was in der Schublade drin ist. Natürlich schmeißt du mal neue Sachen rein, machst es ihm logischerweise schwerer. Aber ich würde mal sagen, wenn du so 3, 4, 5 Stunden Pause hast und du fängst erstmal damit an, wäre das ja schon mal ein Fortschritt, weil du jetzt sagst, ich esse meinetwegen um 8 Uhr, um 13 Uhr und dann wieder um 18 Uhr. Also ich habe jetzt einen 5-Stunden-Rhythmus eingehalten. Ich garantiere euch, ihr werdet schon einen positiven Effekt merken, weil euer Körper lernt, in gewissen Phasen zu denken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 8, 13 und 18 Uhr hätte, hätte ich ja automatisch schon mal, wenn ich hier 10 Stunden Zeitfenster hätte, in dem ich esse, automatisch ja schon mal 14 Stunden, in denen ich nicht esse. Und man weiß halt wirklich, Autophagie logischerweise passiert immer im Körper. Aber, und da bin ich jetzt so ein bisschen auf der Seite der Wissenschaft, was so die letzten Studien in den letzten Jahren ergeben haben, sie steigt halt nochmal ein bisschen stärker an, nach so circa 10, 11, 12 Stunden. Und deshalb plädiere ich halt für dieses Nachtfenster, dass es mindestens 12 Stunden zumindest sein sollte. Und ich glaube, Thorsten, das kann jeder schaffen, weil 12 Stunden Zeitfenster heißt, du hast auf der anderen Seite 12 Stunden zum Essen. Und 12 Stunden zu essen würde ja bedeuten von 8 bis 20 Uhr. Und ich glaube, das kann nahezu jeder schaffen. Natürlich finde ich länger ein bisschen besser, aber ich glaube, wenn man in so einem Rhythmus starten würde, hätte man auf jeden Fall schon mal eine wesentlich starke Verbesserung von ganz vielen Stoffwechselmarkern. Und man hat das auch durch Studien gesehen. Nüchtern Blutzucker, Insulinsensitivität, Blutdruck, Entzündungsmarker, all das wird besser, wenn ich dieses, klingt jetzt erstmal ein krasser Oberbegriff, aber time-restricted eating habe, also in gewissen Zeitabläufen nur noch esse.
Mhm. Da bin ich natürlich jetzt so gedanklich beim Thema Intervallfasten, weil im Grunde ist es ja genau das. Bin ja ein großer Freund vom Intervallfasten, weil das für mich zumindest sehr gut funktioniert hat. Ich habe mich auch sehr gut dabei gefühlt, also viel besser als beim klassischen Heilfasten, wo ich eben ja das Essen oder die Zeit, in der ich essen durfte, so getimt habe, dass ich danach auch locker diese entsprechenden Stunden durchhalten konnte, wo ich nichts zu essen bekommen habe. Würdest du sagen, das ist genau das, was ich da jetzt anbieten würde, das Intervallfasten?
Von der grundlegenden Idee her ja, weil man weiß halt auch durch wirklich nahezu jede Studie, die meisten Leute haben, es geht ja erstmal nur ums Gewicht, weniger Kalorien gegessen, wenn sie Intervallfasten gemacht haben. Einfach, weil sie nur noch ein festes Zeitfenster haben und nicht von morgens bis abends gesnackt haben. So, das heißt, es hat den meisten Leuten einfach automatisch schon mal geholfen. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt nicht automatisch in diesem Zeitfenster von 16:8, also als Beispiel diesen 8 Stunden, auch nur Quatsch essen könnte. Ist ja logisch, kann natürlich auch passieren. Aber bei den meisten ist es wirklich ein relativ einfacher Weg, um viele Parameter im Körper schon zu verbessern, unabhängig jetzt davon, wie viele Kalorien man am Tag isst, weil ich ein riesengroßer Freund bin von dieser Autophagie und ich glaube da sehr stark dran, dass der Körper sich darüber freut, wenn er gewisse Phasen hat, in denen er nicht unbedingt etwas zu essen bekommt.
Reicht es denn da vielleicht nicht, einfach mal die Snacks wegzulassen?
Definitiv. Ist, glaube ich, schon mal einer der wichtigsten Aspekte. Denn viele Menschen essen ja gar nicht unbedingt die riesengroßen Mengen zu den Hauptmahlzeiten, sondern verlieren meistens den Überblick über die vielen kleinen Kalorien zwischendurch. Also ob es nun der Milchkaffee am Vormittag war, die paar Kekse im Büro, das Stück Kuchen, weil die Brigitte hat Urlaub gehabt und ist wieder da oder hat Geburtstag oder was auch immer. Also dieses Zusammenrechnen davon sorgt halt leider oft dafür, dass ich durch das Snacken vermeintlich viel mehr Kalorien in den Körper zuführe, als es eigentlich der Fall gewesen wäre mit 3 klassischen Mahlzeiten. Und deshalb würde ich wirklich jedem raten, fangt erstmal an, die Zwischenmahlzeiten wegzulassen, ohne jetzt unbedingt erstmal ins riesengroße Intervallfasten oder ähnliches zu denken, sondern erstmal zu sagen, es gibt 3 Hauptmahlzeiten und das war's.
Mhm. Das Thema Essenspausen nochmal kurz aufgegriffen, Alex. Gibt es denn auch so Situationen oder vielleicht auch Personengruppen, wo du sagen würdest, naja, da bist du ein bisschen vorsichtig. Also da könnten die längeren Essenspausen auch unter Umständen jetzt nicht nur gut für die Autophagie sein, sondern auf der anderen Seite möglicherweise auch negative Auswirkungen haben?
Ja, definitiv. Denn das, was erstmal ganz wichtig ist, und das ist mir auch nochmal gerade ein echtes Herzensanliegen, weil bei Menschen, klar, mit Essstörungen, mit einem problematischen Essverhalten, will ich jetzt nicht zu viele krasse Regeln mit reinbringen. Und wenn da jemand für sich, weil er vielleicht früher mal eine Essstörung hatte, jetzt ein gutes Prozedere gefunden hat, mit vielen kleineren Mahlzeiten, über den Tag verteilt hinweg zu essen, weil es ihn psychologisch weniger belastet, hey, da will ich gar nicht reinreden. Also ne, das ist mir ganz, ganz wichtig, das vorwegzunehmen. Wenn es da Leute gibt, die dann vielleicht auch unter Essattacken oder Ähnlichem gelitten haben, logisch. Die möchte ich erstmal ganz außen vor behandeln. Da, die sollen am besten heute beim Podcast sagen, nette Informationen, aber ich habe für mich ein Schema gefunden, was gut ist. Deshalb die außen vor. Dann natürlich schwangere Stillende. Da weiß man einfach, wenn die zu lange Phasen haben, in denen sie nichts essen, dass es auch mal schnell dazu führen kann, dass es ein geringeres Geburtsgewicht gibt vom Nachwuchs. Also das natürlich auch unter Vorsicht, ne, zu beachten. Und ich glaube, Thorsten, du kennst sowas wie gerade bei Kindern, bei Jugendlichen, also wenn du mal ne, an deinen eigenen wunderschönen Nachwuchs denkst, gerade so in den Kleinkinderzeiten, wie oft war da das Thema, nein, ich habe jetzt keinen Hunger, nein, ich will nicht viel essen und da haben die nur so 2-3 Hapse gegessen, oder?
Ja, ja, genau so ist so. Es, ja.
Wenn du das durchhalten würdest und du würdest sagen, so mein Kind, jetzt gibt's nichts zu essen, ja, dann kriegst du das Kind nie groß. Also machen wir uns nichts vor. Also das ist utopisch. Da muss man wirklich sagen, gerade in Phasen der Entwicklung oder wenn die abgelenkt sind, wenn es ums Wachstum geht. Also bei Kindern und Jugendlichen wäre ich natürlich auch vorsichtig. Und man muss natürlich auch immer an Menschen denken, die jetzt auch gesundheitliche Probleme haben. Also klar, wenn jetzt Menschen Diabetes haben, Blutzuckerprobleme, sollte man da auch schauen, ist das für mich sinnvoll oder nicht? Das heißt, habe ich schon eine Diabetes, muss ich natürlich auf viele Dinge achten. Habe ich aber vielleicht nur eine Prädiabetes oder eine gewisse Form von verschlechterter Insulinsensitivität, würde vielleicht der Doc sogar sagen, hey, das ist eine super Idee, mach das mal. So kannst du dafür vorbeugen, die Diabetes zu bekommen. Also da sollte man sich natürlich nochmal mit Fachpersonal auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, sich das Ganze anzuschauen.
Wie sieht's denn eigentlich bei älteren Menschen aus? Also das würde mich auch mal interessieren, weil so grundsätzlich nimmt ja so, wenn ich das so im eigenen Familienumkreis beobachte, so das Hungergefühl mit zunehmendem Alter ab. Die Portionen werden kleiner. Also da könnte ich mir vorstellen, dass gerade bei älteren Menschen längere Essenspausen auch nicht so der Burner sind, oder?
Ja, Absolut richtig, Thorsten, hast du sehr gut schon mal reingebracht, weil ist mir auch wirklich ein ganz wichtiges Anliegen. Denn man weiß, dass gerade bei älteren Menschen das Thema ja Muskelerhaltung eines der größten Themen ist eigentlich, die es gibt oder worauf sie achten sollten. Und mit zunehmendem Alter nimmt natürlich auch die Fähigkeit ab, Muskelmasse aufzubauen oder sie halt generell zu erhalten. Und deshalb kann es auch wirklich sinnvoll sein, die Eiweißzufuhr über den Tag gezielt zu verteilen. Das heißt, das Ziel ist halt nicht, möglichst wenig zu essen oder möglichst selten, sondern möglichst hochwertig zu essen. Und wenn das jetzt ältere Personen sind, denen es schwerfällt, zum Beispiel gewisse Mahlzeiten zu verdauen oder zu verstoffwechseln oder die nicht so gut reagieren auf irgendwelche Form von Hülsenfrüchten, weil der Darm vielleicht ein bisschen träger ist, hey, dann bin ich da ein riesengroßer Freund davon, wenn die sagen, ich esse 3 klassische Mahlzeiten und zwischendurch habe ich vielleicht noch den Eiweißsnack, weil ich unbedingt darauf achte. Oder selbst wenn ältere Leute, bin ich auch ein riesengroßer Freund von ab und zu mal einen Eiweißshake trinken, finde ich auch richtig gut. Die brauchen einfach noch mehr Proteine als die klassischen Erwachsenen. Deshalb bei sowas würde ich auch immer sagen, wenn ihr da ein Schema habt, was gut für euch funktioniert oder ihr gerade denkt, hey, wie komme ich denn auf mein Eiweiß, dann lieber 4-5 kleine Eiweißportionen über den Tag verteilt. Wenn es nicht der Schokoriegel ist, bin ich davon total der Freund.
Ja, prima. So, Freunde der süßen Snacks, also wenn ihr auch mal ausprobieren wollt, seltener zu essen, aber vielleicht noch so ein bisschen Angst habt vor ständigem Hunger, dann hat Alex jetzt nochmal die passenden Tipps für die nächsten Tage und die funktionieren garantiert.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, und den mache ich ganz oft mit meinen Klienten, mach mal den Snack-Check. So, funktioniert ganz einfach. Wenn ihr bei der Arbeit seid, klebt euch ein Post-it auf euren Laptop, PC, was auch immer und macht mal jedes Mal einen Strich, wenn ihr snackt. Nicht die Hauptmahlzeiten, nur die Snacks zwischendurch. Und schaut euch das mal nach einer Woche an, wie viele das sind. Ihr werdet überrascht sein. Und dazu zählt alles, ne? Die Süßigkeiten im Büro, die Snacks auch abends beim Fernsehen, müsste ich da auch drauf notieren. Jede Form von Milchkaffee mit Zucker, den ich mir da reinschmeiße. Einfach mal bitte alles notieren und sich das mal genauer anschauen. Tipp Nummer 2, wovon ich ein riesengroßer Freund bin. 3 klare Mahlzeiten am Tag. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und dazwischen möglichst keine zusätzlichen Kalorien. Und viele merken dann auch schon nach den ersten Tagen, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so oft Hunger, wie ich gedacht habe. Ich war einfach nur an gewisse Phasen gewöhnt, wo es den Snack zwischendurch gab. Deshalb probiert damit erstmal unbedingt anzufangen. Tipp Nummer 3, auch extrem wichtig, damit das Ganze nämlich auch langfristig funktioniert. Jede Mahlzeit sollte dich satt machen. Denn viele Menschen snacken ja nicht nur, weil sie jetzt willensschwach sind, sondern weil sie die Hauptmahlzeiten einfach nicht genügend gesättigt haben. Das heißt, jede Mahlzeit sollte eine gewisse Menge an Eiweiß enthalten. Ob das nun Eier, Fisch, Fleisch, Milchprodukte, Hülsenfrüchte sind, was auch immer, eine ausreichende Menge an Ballaststoffe und eine ausreichende Menge an Fetten, Nüsse, Olivenöl, Avocado, egal was, weil all die Sachen dafür sorgen, ausreichende Sättigung zu haben, meine Muskulatur wird erhalten und ich verlangsame meine Magenentleerung. Und das ist ganz entscheidend. Tipp Nummer 4. Langsame Essenspausen einbauen. Ich bin kein Freund davon, gleich 16:8 oder was weiß ich, 20:4 Warrior-Diät, was es alles Lustiges da draußen gibt, irgendwie durchzuhalten oder durchzuziehen, sondern, wie gesagt, erstmal keine Snacks zwischen den Mahlzeiten, dann 3-4 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten und jetzt kommen wir zu diesem Aspekt zu sagen, okay, ich mache mal eine Pause von 12 Stunden und fangt damit erstmal an und wenn euch das gut bekommt, könnt ihr mal ausprobieren, wie es mit 13, 14, 15, 16 Stunden aussieht. Und Tipp Nummer 5, und der ist ganz entscheidend, unterscheide Hunger von Appetit. Das heißt, stell dir die beiden Fragen, würde ich jetzt auch eine normale Mahlzeit essen oder würde ich nur unbedingt dieses eine Lebensmittel wollen? Und wenn da euer Körper sagt, nein, ich würde alles essen oder nee, ich will nur Schokolade, dann habt ihr schon eure Antwort.
Sehr schön. Ja, wieder wahnsinnig viel gelernt in dieser Folge. Ich habe noch eine Sache auf der Seele, denn ich habe gestern mal so durch Spotify gescrollt und habe wahnsinnig viele nette, liebenswerte, lobende Kommentare von euch gesehen. Dafür wirklich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Das sind wahnsinnig viele und wie ihr wisst, unser Podcast ist natürlich auf Spotify, aber auch bei Apple Podcasts und anderen Portalen. Da ist es natürlich wahnsinnig schwer, diese ganzen netten Kommentare immer nachzuvollziehen und auch darauf zu antworten. Darum nochmal der Hinweis. Hinweis, wir sind auf Instagram vertreten, Podcast Gesund gefragt. Das ist auch, ja, ich sag mal so, unser Hauptkommunikationskanal. Da könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Ihr könnt uns Fragen stellen. Da antworten wir dann auch zeitnah. Aber trotzdem, es muss einfach mal erwähnt werden. Das hat uns sehr, sehr gefreut, diese netten Kommentare. In diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Folge Gesund gefragt mit euch allen. Bleibt schön gesund und genießt das schöne Sommerwetter.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.